Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Auswendig kannte Jane Birkin die Zeilen dieses Liedes, das Serge Gainsbourg komponiert hatte und in dem es wie so oft um Täuschung und Verstellung in der Liebe geht und auch um Stolz.
Amour des feintes, des faux semblants, enfeintes, des feintes, c'est pas vanant. Cartes en quinte, c'est défiant, palais d'un prince catalan, mais c'est d'une telle beauté.
Heute starb die britisch-französische Sängerin und Schauspielerin in ihrem Pariser Zuhause. Wir erinnern an Jane Birkin. Die Mezzosopranistin Brigitte Fassbaender beendet in Erl ihre Inszenierung von Wagners Ringzyklus. Wir sprechen über eine sensationelle Analyse von Sedimentspuren. Forscher datieren den Beginn des erdgemachten Zeitalters nun Mitte des 20. Jahrhunderts. Und wir betrachten zukunftsweisende Architekturmodelle für ein altersgerechtes und inklusives Wohnen. 2014 haben der italienische Sänger Paolo Conte und Jane Birkin einen Song zusammen aufgenommen. Chiamami adesso. Ruf mich an. Jane Birkin wurde nicht müde zu erzählen, wie viel es ihr bedeutet hat, dass sie als sehr junge Frau in Frankreich mit offenen Armen empfangen wurde. Denn schließlich kannte man sie nur aus der Rolle eines Models in Michelangelo Antonionis 1966 erschienenen Film Blow Up und aus einer anderen Nebenrolle im Film Der Swimmingpool. Ende der 1960er Jahre zog Jane Birkin, eine Stilikone und der Inbegriff des Swinging London, dann fest nach Paris und sie ist geblieben, ein Leben lang. Mit ihren Kindern, mit verschiedenen Männern und vielen neuen Aufgaben, karitativen, umweltpolitischen und künstlerischen. Sie hat Musik mit ihrer Tochter, der Schauspielerin Charlotte Gainsbourg, aufgenommen. Sie begleitete die Karriere ihrer jüngsten Tochter Lou Doyon und als ihre Tochter Kate 2013 aus nie ganz geklärten Umständen starb, war es die Musik ihres Ex-Mannes Serge Gainsbourg, die ihr Halt gab, die ihr, wie sie sagte, das Leben gerettet habe. Trotz aller Tiefen war diese Verbindung einzigartig. Nicht ohne Grund fällt einem doch als erstes jenes Lied ein, das beide vor 55 Jahren zusammen aufgenommen haben. Und in dem ihr eigenen Understatement kommentierte Jane Birkin, dass es okay sei, für ein einziges Lied berühmt zu sein. Sky Nonhoff erinnert an Jane Birkin, die nun mit 76 Jahren gestorben ist.
Die übliche Suite, Monsieur Gainsbourg, fragte der Rezeptionist des Hilton an jenem Abend im Sommer 1968 und spätestens bei diesen Worten wurde Jane Birkin schwer hellhörig. Tatsächlich war sie nicht besonders scharf darauf, das nächste Betthupferl des kettenrauchenden Franzosen zu sein, mit dem sie gerade durch die Pariser Bars gezogen war. Aber lassen wir sie selbst zu Wort kommen.
Als wir in Serges Hotelsuite kamen, fragte ich, wo das Bad ist. Er sagte, nur der Nase nach. Und als ich schließlich wieder herauskam, lag er auf dem Bett und schlief tief und fest. Also flitzte ich schnell rüber in einen Plattenladen, kaufte die Single Yummy Yummy Yummy, steckte sie ihm zwischen die Zehen und ging zurück ins Hotel Esmeralda und legte mich zu meiner Tochter Kate ins Bett, ohne auch nur im geringsten gegen Moral und Anstand verstoßen zu haben.
Während Serge Gainsbourg, die 18 Jahre jüngere Britin mit der hinreißenden Zahnlücke, zunächst auch eher recht nüchtern sah. Als ich sie das erste Mal sah, dachte ich, Jane, wer ist denn die Kleine? Und auch noch Engländerin. Ja klar, ich habe sie erschaffen, nicht nach meinem Ebenbild. Das klinge ja auch komisch, aber ich habe sie zur Vollendung gebracht. Damit hatte der große Provokateur, Décadent und Übersongwriter zumindest teilweise durchaus recht. Er war es, der mit Jane Birkin 1969 Je t'aime moi non plus aufnahm, die seinerzeit in x Ländern verbotene Orgasmusvertonung, die das öffentliche Bild der Jane Birkin geprägt hat. Das des großäugigen Püppchens mit dem C4-Stimmchen, das letztlich nur Geschöpf einer durchkalkulierten Männerfantasie war. Über diesem wenig schmeichelhaften Kindfrau-Narrativ hat die Popgeschichte allerdings geflissentlich vergessen, dass Birkin der Star von Je T'aime war, das Postergirl, das stets leicht hermaphroditische Sexsymbol, das Gainsbourgs Konzeptmeisterwerk Melody Nelson schon allein durch das Coverfoto in die Annalen der Pop-Ikonografie beförderte.
Ça, c'est l'histoire de
Melody Nelson.
Als Serge Gainsbourg 1991 zu Grabe getragen wurde, hatte sich Jane Birkin schon mehr als ein Jahrzehnt lang aus seinem Leben verabschiedet. Ich hatte es satt, eine Puppe zu sein, wie sie es einmal ausgedrückt hat, und sicher hatte sie auch die Nase voll davon, weiter die Betreuerin eines Vollalkoholikers und Schwerstbedürftigen zu spielen, der jeden Tag die neuesten Zeitungen und Magazine nach seinem Namen durchforstete, nach dem gedruckten Beweis, dass er noch existierte. Und dass es auch ohne den überlebensgroßen Mann an ihrer Seite ging, hat sie im Lauf der Jahre ohnehin ein ums andere Mal bewiesen. Etwa mit ihrer sanft schmerzlichen Vertonung von Boris Vians Chanson Bientôt, in dem es um Vergangenheit geht, um Erinnerung und das Recht darauf, glücklich zu sein.
Tu n'as plus de goût à la vie.
Diejenigen, die Jane Birkin immer noch mehr oder minder herablassend als Muse eines Unübertroffenen betrachten, müssen sich die Frage gefallen lassen, ob sie sich tatsächlich über Gainsbourg höchst selbst stellen wollen. Eben jenes Genie, das in der schmalen englischen Rose mit der unnachahmlichen Mädchenstimme die perfekte Interpretin seiner Songs erkannte. So ist das mit der Unverwechselbarkeit und immer mit demselben Fazit. Das habe ich in Paris gelernt.
Jane Birkin ist am Sonntag mit 76 Jahren in Paris gestorben. Sky Nonoff hat noch einmal auf Stationen ihres Lebens als Schauspielerin, Sängerin und Muse geschaut. Der Name der Stadt Bayreuth wird umstandslos mit der Musik Richard Wagners und den Festspielen auf dem grünen Hügel verbunden. Aber es gibt auch Erl, ein kleines Örtchen in Tirol. Der Unternehmer und Mäzen Hans-Peter Haselsteiner hat es zu seiner Aufgabe gemacht, Erl als Wagner-Festspielort zu etablieren und engagierte dafür einst den prominenten österreichischen Dirigenten Gustav Kuhn. Kuhn leitete das Festspielhaus, bis er nach Bekanntwerden sexueller Übergriffe gehen musste. Bernd Löbe folgte ihm, aber seine Zeit in Erl läuft langsam ab, wenn auch aus anderen Gründen. In Erl erreichen wir den Musikkritiker Jörn Florian Fuchs nach der Inszenierung der Götterdämmerung, mit der die Sängerin und Regisseurin Brigitte Fassbender ihre Inszenierung von Wagners Ring abschließt. Herr Fuchs, Sie haben schon so viele Aufführungen von Wagner-Opern gesehen, erzählt Brigitte Fassbender etwas Neues?
Das tut sie kaum und das will sie nicht. Und das macht das ganze Unternehmen sehr interessant, wobei es schließt auch ein bisschen an die Erler Tradition an. Gustav Kuhn hat selber diesen Ring mehrfach inszeniert und dirigiert und wollte eben mit möglichst einfachen Mitteln die Geschichte erzählen, wobei Fassbender eigentlich fast noch einen Schritt zurückgeht. Wir haben hier keine Götter, wir haben hier einfach nur Menschen in allen Teilen der Tetralogie und das passt in der Götterdämmerung vom Konzept her dann doch noch am besten. Da haben wir ja diese Gesellschaft, in diese feine Gesellschaft, in die eben Siegfried hineinkommt, so ein bisschen trampelig und es geht um Verrat, um Intrigen, einen Mord am Ende und das kann man schon als Gesellschaftsdrama, als Crime-Geschichte machen und das tut sie hier mit, das will ich spoilern, im Grunde nur einem großen Regieeinfall, das nämlich ganz am Ende, wo es ja eine offene Geschichte geht, so eine Art Hoffnung, wir wissen nicht genau, wie es weitergeht, vielleicht kommt eine neue Generation, die es besser macht. Hier versinkt alles in Düsternis und der böse Hagen, er wird ermordet tatsächlich von Alberich, der zurückkommt und im Grunde genommen ist das alles trist und wir bleiben in einem Untergangsszenario.
Hat sie denn die Inszenierung überzeugt?
Also im ersten Aufzug vor allen Dingen, zum Teil auch noch im zweiten Aufzug, hat diese Inszenierung doch starke Längen. Da hört man manchmal auch den Umbau im Passionsspielhaus, da ist wenig Technik drin. Das heißt, wenn man was verändern will, dann muss man das auf offener Bühne machen. Das sieht und hört man sehr rumpelig und es ist sehr statuarisch alles. Ich fand das im Rheingold und in der Walküre sehr viel pointierter und auch besser von der Personenführung. Aber in diesem dritten Aufzug der Götterdämmerung, da funktioniert da schon, da folgt man dieser, ja, letztlich eigentlich Thriller-Handlung, ziemlich gebannt und erlebt wirklich eben ein sehr, sehr menschliches Drama, das ja eigentlich immer so schön mythologisch überhöht wird.
Geleitet werden die Tiroler Festspiele Erl seit Gustav Kuhns erzwungenem Weggang vor 5 Jahren von dem deutschen Opernintendanten Bernd Löbe. Wie hat er denn, wenn wir jetzt mal von der Inszenierung Brigitte Fassbenders, die zu einem Ende gekommen ist, wegkommen, wie hat er denn die Festspiele ausgerichtet in der jüngsten Zeit?
Ja, er hat eben versucht, doch ein neues Konzept zu machen. Er hat versucht, russisches Repertoire, gerade in diesen Zeiten, hat er mir mal gesagt, auch zu etablieren. Also eben natürlich auf die Werke zu schauen, die uns gegenwärtig auch betreffen durchaus. Das wird auch im nächsten Winter noch fortgesetzt. Er hat Raritäten dort geboten. Ja, und das Problem ist einfach, die Auslastung ist stark gesunken. Auch natürlich wegen Corona, aber auch, denke ich, weil die Leute eher in den Ring gehen als in Rarität von Mercadante, was es zuletzt etwa gab. Und Hans-Peter Haselsteiner, Sie haben es schon erwähnt, er gibt da sehr viel Geld rein. Er sieht es auch ein bisschen als sein Festival, gibt da auch Geschäftsempfänge etwa und lässt das Orchester aufspielen. Er hat auf eine sehr uncharmante Weise eigentlich Bernd Löbe abserviert und hat gesagt, er dürfte sich gern nochmal neu bewerben und hat es ausgeschrieben. Aber es war wohl schon ziemlich schnell klar, wen Löbe wollte, nämlich den Sänger Jonas Kaufmann, der in 2 Jahren seine erste Intendanz hier beginnt.
Ja, wie kommt denn ein Opernsänger in die Position eines Intendanten? Ich kann mir vorstellen, es hat durchaus andere Bewerber gegeben, die erprobt sind darin, ein Festspielhaus zu führen.
Das Witzige ist auch, Brigitte Fassbender, sie war ja lange Intendantin in Innsbruck nach ihrer Sängerkarriere. Von daher ist das ein Anschluss und es gibt auch durchaus, sie ist ja sehr erfolgreich und hat viel gemacht und auch wirklich gute Produktion. Gibt es da schon in dem Sinn einen Zusammenhang? Aber bei Kaufmann, der hat sich also auf der Pressekonferenz sehr, sehr vorsichtig geäußert. Allerdings hat der Bernd Löbe noch eins mitgegeben und gemeint, er hätte sich wohl zu wenig mit der Tiroler Bevölkerung identifiziert und mit dem Haus dort. Das würde er dann besser machen. Kaufmann lebt also mit der Familie in Salzburg. Das ist auch näher als jetzt Frankfurt, wo Löbe ja hauptamtlich Intendant ist. Ich finde es eine sehr merkwürdige Wahl. Man muss allen natürlich die Chance geben. Es ist spannend zu schauen, was da passiert. Aber ich befürchte ein bisschen, dass es die große Show wird und dass es darum geht, einfach auf Deutsch gesagt, die Bude vollzukriegen. Und das, finde ich, darf nicht das einzige künstlerische Kriterium sein. Und wenn man einen Aspekt noch reinbringt, Löbe ist ja vor allen Dingen für die Sängerbesetzung immer zu Recht gefeiert in Frankfurt. Und das haben wir hier in Erl eben auch erlebt. Die Qualität ist deutlich besser geworden. Entdeckung gemacht, die Gutrune von Irina Simmes etwa oder auch Siegfried gesungen von Vincent Wolfsteiner mit Eric Nielsen am Pult. Das sind alles wirklich tolle musikalische Leistungen. Das ist ein richtig gutes Festival geworden. Und das ist so das Kerngeschäft eigentlich von Löbe. Und man wünscht diesem Festival, dass das auf keinen Fall dann auf der Strecke bleibt.
Brigitte Fassbender ist jetzt 82 Jahre alt. Das ist ein Alter, wo niemand mehr Rücksichten zu nehmen braucht. Und sie hat die Ablösung Bernd Löbes als kaltschnäuzige Abfertigung bezeichnet. Verabschiedet sie sich mit dem Ring auch endgültig aus Erl?
Ja, das ist sicherlich der Fall. Also ich glaube nicht, dass es da Projekte gibt und Verbindungen, die dann noch kommen. Löbe plante sogar eine sehr erfolgreiche Uraufführung Blühen von Vito Juray und Händel Klaus, die in diesem Jahr in Frankfurt lief, auch noch in Erl zu spielen. Händel Klaus ist Tiroler. Also da war dann ein Bezug direkt, ja, auch noch nach Tirol hin. Das fällt jetzt alles flach. Ich denke mal, meine Prognose ist, wir haben jetzt die große Jonas Kaufmann Show. Er will dort selber singen und seine Freunde da unterbringen und schauen wir mal, was dann daraus wird. Die Bude wird aber voll sein, das kann man prognostizieren, weil wo Kaufmann dabei ist, gehen die Karten ja nun nach wie vor weg wie warme Semmeln.
Die Tiroler Festspiele ziehen Regisseure, Sänger, Instrumentalisten und das Publikum an, aber Renommee kann ja auch verspielt werden. Ihnen, Herr Fuchs, noch einen guten Abend.
Vielen Dank.
Mit den Konsequenzen, die menschliche Eingriffe in die Natur auch für das Denken haben, beschäftigt sich der Philosoph und Buchautor Bernd Scherer seit vielen Jahren. Von 2006 bis 2022 war er Direktor des Hauses der Kulturen der Welt in Berlin und in dieser Funktion hat er wichtige Ausstellungen zum Thema realisiert, sowie das Max-Planck-Institut und eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern eingebunden. Mit dem Begriff Anthropozän wird eine neue geologische Zeiteinheit bezeichnet. Das Anthropozän markiert die Erdepoche der Menschen. Eine Forschergruppe, mit der Bernd Scherer in einem Austausch ist, hat an 12 Orten der Erde Bohrkerne eingesetzt und festgestellt, dass sich am kleinen, tiefen Crawfordsee in Kanada am besten nachweisen lässt, dass das Anthropozän in der Mitte des 20. Jahrhunderts beginnt. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben, zu uns ins Studio zu kommen. Herr Scherer, willkommen bei Fazit.
Ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Was haben die Forscher an dem Bohrkern, der ja nur 70 Zentimeter lang ist, ablesen können?
Ja, zunächst muss man sagen, dass der Crawford Lake ein einzigartiges Archiv der Erde darstellt. Sie haben angesprochen, dass er klein ist. Diese Eigenschaften prädestiniert ihn geradezu, weil die Oberfläche ist klein, aber er ist ein sehr tiefer See. Das heißt, unten bewegt sich das Wasser kaum, sodass sich die Sedimente ungestört absetzen können. Und das erlaubt es, dass der Bohrkern, der da runtergesandt wurde und der in gewisser Weise die Sedimente eingefroren hat, erlaubt, dass man auf das Jahr genau bestimmte Entwicklungen auf der Erde, die sich im See niedergeschlagen haben, ablesen kann. Und was da die Forscher zutage förderten, ist zunächst mal Entwicklungen im 19. Jahrhundert, begann eigentlich mit der Industrialisierung. Beginn des 19. Jahrhunderts gab es englische Siedler, die Baumbestände abgeschlagen haben, um Häuser zu bauen. Dann Ende des 19. Jahrhunderts hat man die erste Nachweis der ersten Flugasche. Das sind Restbestände von fossilen Brennelementen, ob Kohle oder Öl. Aber der Hauptaugenmerk der Forscher ging auf das Beginn der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts, wo diese Flugasche extrem an Quantität zunahm und gleichzeitig die ersten Plutoniumsignale sichtbar wurden am Bohrkern. Plutoniumsignale sind deshalb für die Untersuchung der Anthropocene Working Group interessant, weil sie kommen aus den Atomwaffenversuchen der späten 40er Jahre, Beginn der 50er Jahre. Und es sind ein weltweites Signal. Das heißt, Plutonium ist ein Marker, der es erlaubt, synchron weltweit sozusagen Zeitgleichheit herzustellen zwischen Prozessen. Und Beginn der 50er Jahre ist aufgrund dieses Signals und der dann an Beschleunigung zunehmend, was Sie schon erwähnten, Industrialisierung, ist der zentrale Marker, um das Anthropozän zu bestimmen.
Nun gibt es ja Wissenschaftler, die bezweifeln, dass der Eingriff der Menschen in die Umwelt so massiv war, dass man von einem neuen Erdzeitalter sprechen kann. Wie stehen Sie zu dieser skeptischen Betrachtung?
Ja, dass es überhaupt zu dieser These kam, hat mit der Erkenntnis von Erdsystemwissenschaftlern zu tun, die ab der 50er Jahre von einer Great Acceleration sprechen, also großen Beschleunigung sprechen. Und große Beschleunigung bezieht sich auf Parameter des Erdsystems, die das Erdsystem als System definieren. Das heißt, dadurch, dass die Menschen eingreifen in dieses Erdsystem, gerät es aus der Balance. Solche Marker sind zum Beispiel CO2-Verbrauch, die Versauerung der Meere weltweit, die Absinkung des Wasserspiegels, aber auch Rückgang der Biodiversität. Also zentrale Eigenschaften, die das Erdsystem, so wie wir es kannten, definieren, die sich ab den 50er Jahren exponentiell verändern. Und deshalb die These des Anthropozäns lautet, dass der Mensch nicht nur interveniert, was er schon über Jahrtausende getan hat, in die Natur, sondern dass er das Erdsystem selbst aus der Balance bringt. Das heißt, der Mensch wird ein geologischer Akteur. Was zum Beispiel daran abzulesen ist, dass der Mensch mehr Sedimente bewegt in unserer Zeit als alle Naturkräfte zusammen, um nur so mal ein Bild vor Augen zu haben. Und damit natürlich das, was wir als Erde kennen, zentral verändert hat.
Warum sperren sich manche Forscher dagegen, das Anthropozän als eine neue geologische Epoche anzuerkennen und nicht nur dieser Epoche so einen untergeordneten Status zuzuordnen oder zuzugestehen?
Ja, Ich glaube, es gibt verschiedenste Interessen oder auch Perspektiven darauf. Innerhalb der Geologenszene gibt es Geologen, die sich gegen dieses Zeitalter aussprechen, weil es in ihren Vorstellungen viel zu kurz ist. Normalerweise sind Erdzeitalter, selbst Erdepochen, in geologischen Zeitabläufen beziehen sie sich auf Hunderttausende, Millionen von Jahren. Und hier hat man jetzt eine Erdepoche ausgerufen, die erst 70 Jahre alt ist und auch noch in einer Zeit stattfindet, wo die Akteure, die diese Epoche definieren,
die leben noch.
Also das ist sozusagen eine der wissenschaftlichen Aspekte. Aber es gibt natürlich auch politische Interessen daran, sozusagen diese Entwicklung, Klimawandel und so weiter zu leugnen, um nicht grundlegende Veränderungen in Wirtschaftssystemen, Politiken vorzunehmen, die notwendig sind, um sich mit diesen Gefahren auseinanderzusetzen.
Herr Scherer, Sie haben auch ein Buch über Denkbilder des Anthropozäns verfasst und Sie sagen, dass wir Menschen Veränderungen auslösen, die unser Vorstellungsvermögen überschreiten. Was heißt das denn für unser Handeln und für den Spielraum, der uns bleibt?
Ja, die entscheidende These des Buches ist, dass wir auf der einen Seite über Wissensprozesse, Denkprozesse immer mehr Zugriff auf die Erde bekommen haben, die Erde in gewisser Weise den Planeten beherrschen, wenn man so will, aber auf der anderen Seite natürlich nie alle Parameter beherrschen, die da notwendig sind. Also Beispiel, wir hatten Energieprobleme Mitte des 20. Jahrhunderts. Eine der Reaktionen darauf war, dass man atomare Energie als Lösung für dieses Energieproblem entwickelt hat. Die Nebenfolgen sind, dass der atomare Müll über Hunderttausende, Millionen von Jahren die Erde beeinflussen wird. Genauso ist es Nahrungsproblem. Da hat man auf der einen Seite über künstliche Stickstoffe es ermöglicht, sozusagen die Nahrungskrise einerseits in den Griff zu bekommen. Andererseits sind diese künstlichen Stickstoffe verunreinigen die Erde. Also viele der Lösungen, die wir gefunden haben, haben Nebeneffekte, die bei der Erfindung nicht mitbedacht worden sind. Und da diese Entwicklungen sich in den letzten Jahrzehnten global ausgedehnt haben, nicht nur lokal an ganz spezifischen Orten stattgefunden haben, wird das gesamte planetarische System dadurch erschüttert. Und eine, glaube ich, der Konsequenzen daraus ist, dass wir in Zukunft einfach wieder kleinere Einheiten brauchen, die wirklich überschaubar sind, also sowohl im Hinblick auf Technologien wie auf politische Prozesse, soziale Prozesse, weil die Infrastrukturen, die wir geschaffen haben,
die sind zu groß, man muss schneller reagieren können.
Genau, also wir sehen das ja jetzt auch geopolitisch, was das Erdöl anbetrifft, ja. Da ist eine ganze Volkswirtschaft oder ganze Volkswirtschaften in Europa sind abhängig vom russischen Erdöl. Und wenn das nicht mehr fließt, wie es bisher geflossen ist, in dem Kontext aus Kriegsgründen, aber es gibt natürlich auch noch andere Kontexte, dann ist die gesamte Gesellschaft implodiert oder die Gefahr zumindest ist da.
Wissen Sie, welche Konsequenzen die kanadische Regierung aus dieser Erkenntnis der Arbeitsgruppe gewinnt?
Ja, das Interessante, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück zum Bohrkern. Ich habe sozusagen die Entwicklung des Bohrkerns ab dem 19. Jahrhundert beschrieben, aber der Bohrkern zeigt auch auf, dass es an dem See in dem 14., 15. Jahrhundert indigene Gemeinschaften gelebt haben, deren Nachkommen heute noch in Kanada leben und für die der See sozusagen ein ganz wichtiger Bezugspunkt ist. Und die natürlich eine ganz andere Umgangsweise mit der Natur hatten und auch heute teilweise noch haben. Da ist die Natur nicht eine Ressource, die nur ein Gegenüber ist, sondern eigentlich ein lebendiges Wesen, mit dem man permanent in Austauschprozessen lebt. Und die kanadische Regierung hat eine sehr interessante Maßnahme ergriffen, weil in solchen indigenen Gemeinschaften, also ein praktisches Wissen, wie man mit Waldökologien zum Beispiel umgeht. Es geht ja nie nur darum, dass sozusagen ein Aspekt, nämlich der Wald, dabei verloren geht, sondern ganze Ökosysteme in Gefahr sind, dass man indigene Gemeinschaften jetzt beauftragt, sich um ganz bestimmte Waldökologien zu kümmern und ihr Wissen sozusagen da anzuwenden, weil die Systeme, um die es da geht, die sind alle so komplex und in unseren Wissenschaften ist oft ja das Wissen sehr fragmentiert und wir sind immer weniger in der Lage, diese einerseits sehr detaillierte Wissen, was sehr hilfreich ist in bestimmten Bereichen, in einen größeren Zusammenhang zu denken und auch die praktischen Implikationen dabei zu berücksichtigen. Und dieses indigene Wissen, das da vorhanden ist, das ist noch ein Handlungswissen, das es erlaubt, sozusagen in solche Ökosysteme langfristig zu erhalten.
Herr Scherer, ich würde gerne weiterreden mit Ihnen, aber uns sind zeitlich Grenzen gesetzt. Tiefenbohrungen in einem kleinen, aber 24 Meter tiefen See in Kanada sollen beweisen, dass Mitte des 20. Jahrhunderts ein neues Erdzeitalter angebrochen ist. Das war der Anlass, um über das Anthropozän mit Ihnen zu sprechen. Bei mir zu Gast war der Philosoph Bernd Scherer. Vielen Dank fürs Kommen.
Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der irisch-deutsche Geiger Daniel Hope wünscht sich mehr Unterstützung für Musikförderung von der Politik. Er befürchte, dass Musik zu einem Luxusgut werden könne, sagte Hope der katholischen Nachrichtenagentur. Man sollte nicht zulassen, dass etwa Musikunterricht oder der Zugang zu Instrumenten, zum Singen oder Tanzen gestrichen werde. Er sei davon überzeugt, dass Musik ein Menschenrecht sei, betonte Hope. Er schlug vor, dass mehr Politikerinnen und Politiker eine Schulklasse, ein Altenheim oder Musiktherapieprojekte besuchten. Sie könnten erleben, was Musik bei einem Alzheimer-Patienten, einem Kind mit Autismus oder einem schwerstbehinderten Mensch auslösen könne. Schauspielerin Charlotte Schwab ist als König Lear in der gleichnamigen Inszenierung von Tina Lanek mit dem Großen Hersfelder Preis 2023 ausgezeichnet worden. Mit ihrer ersten Rolle in der Stiftsruine wird sie zur prägenden Figur der 72. Bad Hersfelder Festspiele. In ihrer raumfüllenden Präsenz dominiere Schwab die Bühne. Mit eindrucksvoller Stimmkraft verkörpere sie einen alternden, getriebenen König, der fassungslos dem Zerfall seiner eigenen Macht ausgeliefert werde, heißt es in der Begründung der Jury. Mit dem undotierten Großen Hersfeld-Preis werden Darstellerinnen und Darsteller ausgezeichnet, die die weiträumige Bad Hersfelder Festspielstätte in Spiel und Sprache beherrschen und die sich in ihr als rollenausschöpfende Schauspielerpersönlichkeiten erweisen. Der Schlagersänger Michael Hansen ist tot. Der 82-Jährige starb gestern nach wochenlanger Krankheit, wie seine Ehefrau der Nachrichtenagentur dpa sagte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Hansen galt als Sonny Boy der DDR-Unterhaltungskunst. Der gebürtige Güstrower feierte mit seinen drei Sängerinnen, den Nancys, große Erfolge im Fernsehen und auf Showbühnen, etwa mit den Liedern »Regen in der Nacht« und »Wer hat sie gesehen?« Er lebte in Wandlitz in Brandenburg. Hansen war Ehrenpräsident der Elbland-Festspiele in Wittenberge. In den vergangenen knapp 20 Jahren engagierte er sich zudem für einen Berliner Verein, der Kinder für Musiktheater begeistern möchte. Der spanische Comiczeichner Francisco Ibáñez ist tot. Er starb gestern mit 87 Jahren in Barcelona, wie sein Verlag Penguin Random House mitteilte. Wir verabschieden uns von der wichtigsten Figur des spanischen Comics, twitterte Penguin wörtlich. Ibáñez war vor allem für seine Geschichten von Mortadelo y Filemón bekannt. In Deutschland erschienen sie als Clever and Smart. Darin geht es um zwei Geheimagenten, die für die TIA, eine Parodie der CIA, arbeiten. Der erste Comic dieser Reihe stammt von 1958.
Viele Faktoren machen ein anderes Bauen und neue Wohnkonzepte dringend nötig. Es sind die globalen Klimaveränderungen und die zunehmende Urbanisierung. Es ist auch das Altern der Gesellschaft. Menschen leben länger, ihre Bedürfnisse verändern sich und mit ihnen die Familien- und Pflegestrukturen. Noch wird dieser Entwicklung viel zu wenig Rechnung getragen, aber es gibt Architekturmodelle, die Beispielcharakter haben. Ein kanadisches Architekturzentrum hat in einem Dokumentarfilm Wohnprojekte für alte Menschen in Barcelona und in der US-amerikanischen Stadt Baltimore betrachtet. Die Architektin und Publizistin Hanna Strothmann hat daran mitgewirkt und für einen Text im Online-Portal Baunetzwoche weitere Projekte in Berlin und Frankfurt einbezogen. Guten Abend, Frau Strothmann.
Hallo, Frau Brinkmann.
Sie fokussieren auf Häuser mit Modellcharakter in drei Ländern. In Berlin und Frankfurt haben Sie sich Häuser angeschaut, die Menschen Wohnraum bieten, die aufgrund ihrer sexuellen Identität stärker exponiert und daher potenziell Anfeindungen ausgesetzt sind. Sind. Sie sind unterschiedlich konzipiert, aber gibt es denn trotzdem etwas, was jedes altersgerecht gebaute und auch auf Inklusion bedachte Architekturwerk jedes Haus bieten muss?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage und auch eine sehr komplexe Frage. Und deswegen würde ich gerne auch nochmal dann vorwegschieben, vielleicht eben, was auch gesagt werden muss zum Altern, ist, dass es natürlich ein natürlicher Prozess ist, der uns allen widerfährt. Also wir gerade altern, während wir sprechen. Aber es ist eben auch letztlich natürlich eine subjektive Erfahrung und damit irgendwie auch in kulturelle Kontexte eingebettet und ja relativ und natürlich auch abhängig von ja ökonomischen und sozialen Fragen. Und deswegen ist es dann auch nicht diese One-Fits-All-Lösung, die man unbedingt festlegen kann. Aber es gibt natürlich schon auch Eigenschaften, die, Sie haben ja auch das Stichwort Inklusion schon genannt, eben ein altersgerechtes, inklusives Bauen garantieren können. Und dazu zählt natürlich eben auf jeden Fall die Barrierefreiheit zum einen. Und Barrierefreiheit heißt dann eben nicht nur, wie man vielleicht erstmal denkt, schwellenlos, sondern barrierefrei eben auch im Hinblick auf Einschränkungen der Sinne, also demenzkranke Menschen, das nimmt ja auch mit dem Alter zu, orientieren sich an Farbigkeit. Letztlich geht es dann ja auch oft um Gehör, also höre ich eigentlich die Klingel, höre ich jetzt in Stadträumen den Verkehr, der an mir vorbeirauscht. Und das finde ich dann manchmal auch noch ganz hilfreich, eigentlich diese Sichtweise auf Barrierefreiheit umzudrehen. Es gibt eine Aktivistin in den USA, Ashton Applewhite, die eben von Universal Design auch spricht, also eben wegzukommen von Menschen sind zu alt oder zu immobil, um die Treppe zu gehen, sondern die Treppe ist vielleicht einfach schlecht gebaut. Also wie könnte eigentlich, das wäre so vielleicht das Ideal, die Gesellschaft aussehen, in der alle, egal ob jung oder alt oder im Rollstuhl oder einfach normal, wie auch immer das, was das sein soll, eben gleichberechtigt leben könnten. Also was wir auch beobachtet haben, was einfach sehr gut funktioniert im Gegensatz zu der klassischen Typologie des Pflegeheims oder was auch immer mehr getan wird, ist eben die Leute nicht aus den Kontexten rauszureißen. Also nur weil man älter wird und eventuell pflegebedürftig, hat man natürlich trotzdem das Bedürfnis, so möglichst lange selbstständig zu leben und auch möglichst lange in der bekannten sozialen Umgebung.
Das scheint ja in Barcelona gelungen zu sein. Da war es ja das vorrangige Ziel, ärmeren alten Leuten die Möglichkeit zu bieten, in ihrer Nachbarschaft zu bleiben. Und die Stadt schafft da eben vor allem sozialen Wohnraum für Alte und bietet zusätzlich Pflege an. Stimmt der Eindruck, dass die Stadtverwaltung in Barcelona mehr Verantwortung übernimmt als andernorts?
Also auf jeden Fall hat sich der Eindruck im Laufe unserer Recherchen und auch dann der Zeit vor Ort bestätigt. Und ich meine, das liegt irgendwie natürlich auch an dieser tollen Stadtverwaltung, die der Ada Colau zusammengestellt hat, die Bürgermeisterin, die jetzt gerade abgewählt worden ist. Und man weiß natürlich nicht so ganz, wie das jetzt weitergeht. Aber die Stadt hat es einfach geschafft, sehr klug auch ja letztlich Baurechte mit einzubeziehen. Das heißt, sie hat Gebiete, die eigentlich für Gewerbe gedacht waren, in dem Sinne umgewidmet, dass sie Hybridmodelle vorgeschlagen hat. Also das heißt, alle diese Bauten, die wir uns in Barcelona auch angeschaut haben, wo eben alten Wohnungen mit zusätzlichen Dienstleistungen angeboten werden, haben in der Erdgeschosszone eben auch eine Funktion, die im gröberen Sinne als Gewerbe zählt und die Gebäude in die Stadt mit verankert. Und das heißt, es war einfach eine sehr kluge, legale, baurechtliche auch Handhabung. Und natürlich ist aber eben auch politischer Wille und Finanzierung, die man dann eben da reinsteckt. Ja, also ich würde sagen, der Eindruck hat sich bestätigt.
Ja. Es wurden ja verschiedene Finanzierungsmodelle betrachtet. Wir haben gerade von der Kommune Barcelona gehört. In Baltimore ist es ein Care-Haus, weil eine Künstlerin und ein Architekt die Initiative ergriffen haben. In Frankfurt ist eine Genossenschaft der Träger und in Berlin ist das mehr Generationenhaus im Auftrag der Schwulenberatung gebaut worden. Welches Modell erscheint aus Ihrer Sicht am praktikabelsten, wenn es darum geht, sehr viel altersgerechter zu bauen, als das bislang der Fall ist?
Bei dem Punkt des sehr Vieles ist man dann wahrscheinlich auch bei der Antwort, also auf die ich jetzt mich festlegen würde, ist eher einfach so vielseitig wie möglich. Also es wäre sicher eine Traumwelt, in der die Kommunen das alles leisten können und damit auch die auf jeden Fall Vulnerabelsten mit auffangen können. Aber ich denke, der Haushalt ist prekär und damit sind auch die finanziellen Mittel prekär. Und deswegen ist es eben eigentlich an allen irgendwie einzugreifen. Und deswegen fand ich es auch wichtig, eigentlich die Genossenschaft zu zeigen. Ja, eine Gruppe, die sich gefunden hat, um das selbst zu organisieren. Aber eben auch das geht natürlich mit Privilegien einher. Also auch wenn sich die Gruppe bemüht hat, den Wohnraum zugänglich zu machen für diejenigen, die vielleicht nicht so viel Geld haben, kostet das natürlich Zeit, sich da zusammenzusetzen und eine Genossenschaft zu bilden und diesen ganzen Prozess anzuschieben. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass es Träger gibt, soziale Träger, nicht staatliche Träger, aber eben teilweise dann auch von der Kommune unterstützt, wie eben die Schulenberatung, die sich eben für andere doppelt vulnerable Gruppen, also in dem Sinne eben ja alt und aufgrund ihrer sexuellen Vorliebe eingeschüttet.
Ja, einfach exponiert. Am Wochenende hat sich der Soziologe Reimer Gronemeyer zum Pflegemissstand geäußert. Es fehlt an Pflegepersonal, Heime schließen bereits, Abteilungen, Familien können ja oft den Platz für Angehörige nicht mehr bezahlen und müssen ihr Erbe dafür aufbrauchen. Sollten Architekten, die heute schon die besseren Konzepte für mehr Sorge kennen, auch viel stärker dafür eintreten?
Ich denke auf jeden Fall. Also das ist natürlich dann immer so eine Krux auch, glaube ich, in der Architektur, dass man sich dann nicht anfängt, selbst zu überschätzen. Also das haben sie in der Moderne gern getan, die ArchitektInnen, dass man dachte, nur mit der Architektur kann man das lösen. Das denke ich nicht. Es gibt da eben auch einen politischen, sozialen, ökonomischen Kontext und so weiter. Aber auf jeden Fall kann Architektur kluge Antworten finden, eben einerseits durch Typologien, durch die Pflege mit integrieren, wie jetzt eben das Carehouse irgendwie in Baltimore, letztlich aber auch irgendwie durch die Wahl der Materialien, Baukosten zu senken. Und vor allem aber denke ich, das ist vielleicht so, dass, wo ich dann doch noch idealistisch bin, also dass ja eigentlich die Ausbildung der ArchitektInnen ist, sich eine Vision einer anderen Zukunft vorzustellen. Das heißt eben auch vielleicht einer inklusiveren Zukunft. Und ein Punkt, auf den ich auch noch gern eingehen würde, wäre letztlich eben auch, dass das integrative Denken als ProblemlöserInnen, als Architektin eben auch eine große Rolle spielt, gerade in Zeiten der Klimakrise letztlich auch. Also dass man eben gerade die Frage auch von Altern zu Hause und Bauen im Bestand, also dass es nicht alles über Neubau geregelt werden kann, sondern eben auch über Umbauten und die ganzen Bestandswohnungen zu ertüchtigen, dass sie eben möglichst lange an demselben Ort leben können, wenn sie das wollen. Dass das auch eine große Herausforderung ist. Und ich denke, da hat die Architektur gute Antworten.
Die Architektin und Publizistin Hanna Strothmann hat sich mit zukunftsweisenden Modellen für ein altersgerechtes, inklusives Wohnen beschäftigt. Frau Strothmann, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank auch Ihnen, Frau Brinkmann. Einen schönen Abend.
Danke gleichfalls. Theater der Welt nennt sich ein Festival, das inzwischen auf eine beeindruckend lange Tradition zurückschauen kann. Gegründet wurde es vom Internationalen Theaterinstitut, das damals beschloss, alle 3 Jahre ästhetische Bühnenentwicklung an wechselnden Orten und in anderen Regionen erlebbar zu machen. In Frankfurt am Main ist das Theater der Welt seit 1986 nun zum ersten Mal wieder zu Gast gewesen. Esther Boll hat das Festival besucht.
Stop talking. I hope everybody's silent because the floor is lava. You can't stand on the floor.
Der Boden ist wie bei einem Kinderspiel Lava. Und wir, um die 40 Teilnehmende, bringen uns in Sicherheit. Wir klettern auf Fenstersimse, auf Treppen und Autoreifen. In Night Walk with Teenagers führen uns 8 Jugendliche durch Offenbach. Sie zeigen uns ihre Orte, sie verwickeln uns in Spiele und Gespräche. Entwickelt wurde der Nachtspaziergang von der kanadischen KünstlerInnengruppe Mammalian Diving Reflex. Der 2-stündige Streifzug durch die Dämmerung wirkt wie ein intensiver Trip in die eigenen Jugendtage. Er schafft mühelos Verbindungen zwischen den Generationen. Gezeigt wurde er im Rahmen des Festivals Theater der Welt, das in diesem Jahr in den Nachbarstädten Frankfurt und Offenbach am Main stattfand. Kuratiert von der japanischen Theatermacherin Chiaki Soma, verankert das Festival sich zugleich im internationalen und im regionalen. Das 1981 gegründete Festival findet alle 3 Jahre in einer anderen Stadt, in einer anderen Region statt. Renate Klett, die 1. Ausgabe von Theater der Welt in Köln leitete und am Wochenende in Frankfurt über die Geschichte des Festivals sprach, meint:
Und dadurch, dass das immer so verlegt wurde, das Festival, hatte das natürlich den Nachteil, dass es nicht kontinuierlich immer wahrgenommen wurde von der jeweiligen Stadt, aber den riesigen Vorteil, dass es immer wieder anders sein konnte.
Anders war in diesem Jahr einiges. Ist das Festival sonst angesiedelt an jeweils einem Stadttheater, so waren es hier gleich 4 Institutionen. KünstlerInnenhaus Musanturm, Schauspiel Frankfurt, Museum Angewandte Kunst und Kulturmanagement der Stadt Offenbach. Zudem erfand Chiaki Soma ein Leitmotiv, was beim Theater der Welt, das stets als großer internationaler Showcase fungiert, eher die Ausnahme ist. Das Motiv Inkubationismus steht für Momente des Ausharrens und Ausbrütens, für Ungewissheit und Offenheit. Augenblicke des Übergangs, des Wartens auf Veränderung, ließen sich im Programm mühelos auffinden. Auch in den vielfach geschaffenen Verbindungen zwischen den Zeiten, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Wie zum Beispiel die vielen Überschreibungen im Programm, etwa aus der griechischen Mythologie, wie in Mairo Koizumis raffiniertem VR-Projekt Prometheus Bound, in dem sich Vergangenheit und Zukunft, aber auch reale und virtuelle Körper überlagern und das die Frage stellt, wie es in einer zunehmend technisierten Welt möglich ist, ein Mensch zu bleiben. Oder in Satoko Ichiharas Yoroboshi, der Schwächling, das hier am Freitag zur Uraufführung kam. Darin benutzt die Regisseurin und Autorin Mittel des traditionellen japanischen Puppentheaters Bunraku, um die Grenzen zwischen Mensch und Ding ins Schweben zu versetzen.
Die Arbeit ist weniger hart, weniger dreckig und weniger gefährlich als auf dem Bau. Aber er muss die ganze Zeit stehen. Bei Kälte, Hitze, Regen und Schnee. Bis seine Beine steif wie Stücke werden.
Yoroboshi verfolgt, wie zahlreiche andere Arbeiten des Festivals auch, die Spuren der Gewalt. Sowohl ganz konkret in Körpern als auch über Generationen hinweg. Das Festivalprogramm ist strapaziös und herausfordernd. Aber das Publikum vor Ort lässt sich zahlreich darauf ein und macht auch klar, mehr experimentelles, internationales, hochkarätiges Theater kann diese Region durchaus vertragen. Auch die Verbindung zwischen den Städten glückt. Es waren 2,5 Wochen intensiver Festivalzeit mit einem Programm, das sich energisch den brisanten Themen und Diskursen der Gegenwart widmete, wie den Folgen der Pandemie, der wachsenden Macht von KI und dabei nie die Frage vergaß, was es heute heißt, ein Mensch zu sein und auch lebendig zu sein. Exemplarisch gelang dies der brasilianischen Regisseurin und Performerin Carolina Bianchi in ihrer Cadela Forza-Trilogie. Direkt und klug setzte sie sich mit Vergewaltigung und Femizid auseinander und damit, wie eine Frau ins Leben zurückfindet.
Finally, life is coming back to me.
In Frankfurt am Main ist die 16. Ausgabe des Festivals Theater der Welt zu Ende gegangen. Wir schauen jetzt auf die Themen, die die Feuilletons am Montag aufbringen. Lotta Wieden weiß genaueres.
Wie unspektakulär kann ein Rammstein-Konzert unter den aktuellen Vorzeichen sein? Die Antwort laut Silvia Silko im Berliner Tagesspiegel: sehr. Im Vorfeld der 3 Berliner Konzerte im Olympiastadion wurde viel spekuliert und gedroht, schreibt Silko. Die einen erwarteten mögliche Statements zu den bekannten Vorwürfen, die anderen mutmaßten Überstörungen des Konzerts von Seiten verschiedener Initiativen. Passiert ist dann erstmal wenig, aber, so Silko, die Feier des archaischen Männertypus, wie Rammstein sie Zeit ihres Lebens inszeniert, sie wirkt aktuell erstaunlich domestiziert. Wie ein harmloses Metal-Pop-Musical mit viel Feuer und Konfetti für ein Publikum, das gerne auch zu Helene Fischer schunkelt. Doch, so das Fazit der Autorin, abgesehen von allen moralischen und gesetzlichen Belangen sei auch dieses in Gang gesetzt worden, dass nämlich selbst die leidenschaftlichsten Befürworter Lindemanns zumindest den Verdacht gelten lassen mussten, dass das feingeistige Genie Lindemann eigentlich ein ziemlich stumpfer Typ ist und seine Poesie keinerlei doppelten Boden hat, sondern eher einfache Bedürfnisse befriedigt. Wenn man jedoch Rammstein das kluge Herausfordern kleinbürgerlicher Rassismen und Sexismen abspricht, sind Textzeilen wie »Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt« völlig egal und jegliche Phallussymbolik auf der Bühne ist nicht mehr als die zur Schau gestellte Potenzneurose eines alternen Mannes. Um fragwürdige Dichtkunst geht es auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Genauer um das Phänomen der Z-Dichtung. Die Z-Dichtung, so erfahren wir von Igor Savieljev, ist eine russische Lyrik, die den Krieg begrüßt und für die Einnahme der gesamten Ukraine oder sogar Europas durch die russische Armee eintritt. Zwar sei diese Art der Dichtung in Russland heute ebenso marginal wie vor dem 24. Februar 2022, doch gebärde sie sich heute als Mainstream. Igor Savieljev: Die Staatspropaganda stellt die Z-Dichter als die wichtigste und offizielle Strömung der russischen Literatur hin, wie einst die sozialistisch-realistischen Schriftsteller in der Sowjetunion und der DDR. Die Z-Dichter treten im Fernsehen und in den Konzertsälen auf. Ihre Bücher werden mit beispiellosen staatlichen Mitteln gefördert. Man könne bei ihnen Sätze lesen wie »Unsere Zeit ist gekommen«. Das Fernsehen, die Presse, die Vortragssäle gehören uns. Unsere Widersacher werden wir pulverisieren. In Sätzen wie diesen sieht Saveljew nicht nur eine Selbstberauschung, sondern auch eine Rhetorik der Machtergreifung. Bleiben wir bei rhetorischen Fragen und einem gut gemeinten Rat an Annalena Baerbock. Anlass ist eine Diskussion vom Wochenende im ostdeutschen Chemnitz, bei der neben Baerbock auch einige Chemnitzer und Wladimir Klitschko auf der Bühne saßen. Aus dem Publikum aber kaum kritische Fragen kamen, wie Nele Polacek in der Süddeutschen Zeitung beobachtet hat. Polacek schreibt, doch in der Unermüdlichkeit, mit der selbst die wohlwollendsten Fragen von Baerbock mit den immer gleichen Schlagwörtern bedacht werden, so, als ließe sich alles damit beantworten, dass Menschen Gefühle haben, dass Stimmen zittern und Mütter weinen, dass Baerbock selbst übrigens in Brandenburg lebt und Putin einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen hat, der nur mit Waffen beantwortet werden kann, wirke diese Rhetorik, so Polacek, ein wenig unglücklich. Polaceks Empfehlung? Hier wäre es strategisch besser, nicht ganz so offensichtlich strategisch vorzugehen, wirklich kritische Fragen zuzulassen, sie ernsthaft zu beantworten, eventuell sogar mit rationalen Argumenten. Das letzte Wort dieser Presseschau überlassen wir aber der am Sonntag im Alter von 76 Jahren verstorbenen Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin, die in einem Dokumentarfilm, aus dem die Süddeutsche Zeitung zitiert, auf die Frage, was tun, wenn es mal zu viel wird im Leben, Folgendes antwortet. Manchmal sollte man einfach seine Brille abnehmen. Dann wird alles wunderbar verschwommen.
Looking You Up zur Musik von Daisy the Great verabschiedet sich. Sigurd Brinkmann, einen guten Wochenanfang wünsche ich.